Ganz kurz zur Selbstvorstellung. Mein Name ist Lucius Teitelbaum. Ich bin Journalist, Publizist, Bildungsreferent. Ich schreibe für Fachmagazine wie der Rechte Rand, aber auch für die Kontext-Wochenzeitung. Und ich habe zuletzt, eigentlich habe ich noch ein Buch zu einem Jugendhaus veröffentlicht, das habe ich jetzt hier nicht mit reingetan. Aber ich habe vor 2 Jahren bei einem Sammelband über die AfD mitgeschrieben. Weswegen wurde ich überhaupt angefragt? Dass ich für die Kontext-Wochenzeitung diesen Artikel veröffentlicht habe. Er ist von 2023 und fasst sozusagen nochmal alles zusammen, was halt die Anastasia-Bewegung in Baden-Württemberg angeht. Die Kontext-Wochenzeitung hatte mich gefragt, ich hatte es gar nicht angeboten. Ich war auch erst so ein bisschen skeptisch. Ich werde das auch immer wieder, diese Skepsis, durchklingen lassen. Und zwar nicht, weil ich nicht glaube, dass man sich kritisch mit der Anastasia-Bewegung beschäftigen sollte. Das sollte man sehr wohl und auch immer wieder. Aber das wird bereits gemacht. Und wenn man sich jetzt irgendwie so die aktuelle rechte Formierung, die seit mehreren Jahren stattfindet, die sich unter anderem auch auf der Ebene der Wahlergebnisse zeigt, anschaut, dann ist die Anastasia-Bewegung, glaube ich, auch bloß ein kleinerer Teil davon. Und das Gravitationszentrum der extremen Rechten in Deutschland liegt woanders. Gut, heute, ihr seht schon, es werden knapp 90 Slides angezeigt. Werden wir uns ein bisschen durchkämpfen zur Gliederung. Ich würde erst was sagen, eben, oder habe es jetzt schon eigentlich auch schon ein bisschen gemacht, zur Einleitung. Dann würde ich was zur Entstehung und Verbreitung von der Anastasia-Bewegung sagen, was zu dem Autoren, der sich selber Wladimir Negre nennt. Eigentlich ist das auch wohl ein Pseudonym. Würde was zu dem Fundament sagen, zu der Romanreihe, etwas zur Verbreitung in Deutschland. Dann würde ich das so noch mal ein bisschen auf so einer ideologiekritischen Ebene betrachten, nämlich unterschiedliche Ideologiefragmente mir rausnehmen und die kritisch beschreiben. Da würde ich sagen, gibt es aber tatsächlich also noch weitaus mehr. Ich habe mir jetzt halt, habe mich halt für die 7 entschieden. Würde dann versuchen, die Anastasia-Bewegung einzuordnen und dann halt noch etwas dazu sagen, wie sie halt mit anderen Szenen, Bewegungen, die zum Beispiel die extreme Rechte darstellen, verwoben ist, und kommen dann halt noch ein bisschen konkreter zur Anastasia-Bewegung in Baden-Württemberg und habe da durchaus auch Beispiele aus Freiburg, ziehe ein Fazit und komme noch zu dem Thema, was tun, weil ich finde immer so, ist immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn man halt einfach bloß sagt, ja, das und das ist problematisch, sondern würde gerne auch noch über eben diesen Was-tun-Teil sprechen. Dann kommt Weiterführendes und dann kommt natürlich auch noch der Raum für Fragen, konstruktive Kritik, Anmerkungen. Anastasia, ihr seht hier auch das Cover von dem ersten Band der Romanreihe. Das habe ich einfach jetzt als Bild genommen. Ich habe es so ein bisschen farblich verwaschen, damit es nicht ganz so raussticht, weil ich finde, man muss auch nicht ungebrochen die Ästhetik von meiner Ansicht nach extrem rechten Inhalten übertragen. Es ist ein Thema, was schon länger auch immer wieder die Zeitungen beschäftigt. Es gibt auch schon länger eine Kritik. Was hier bei der Badischen Zeitung passiert ist, ist, glaube ich, das, wie es eben nicht passieren sollte, nämlich, dass es eben so eine sehr unkritische Darstellung ist. Es ist ein Artikel von 2016. Ich glaube, er würde jetzt 10 Jahre später würde er anders geschrieben werden, weil heute muss man einfach bloß nach Anastasia googeln und kriegt auch viele kritische Informationen. Aber zu der Zeit waren die offensichtlich noch nicht so vorhanden oder es hatte andere Gründe, das weiß ich nicht, wo die Anastasia-Bewegung einfach als ökospirituelle Bewegung dargestellt wird und eben die Siedlungen einfach als Selbstversorgersiedlungen. Das ist nicht falsch, aber ich glaube, es ist halt eben bloß die Hälfte der Wahrheit und eine Halbwahrheit ist halt immer auch problematisch. Wie ist sie überhaupt entstanden? Also ich komme aus dem journalistischen Bereich, deswegen würde ich jetzt nicht nochmal sagen, warum ich es für eine Bewegung halte. Also es gibt ja auch die Bewegungsforschung, die diverse Kriterien anlegt. Ich habe das einfach übernommen aus der auch kritischen Beschreibung oder Betrachtung der Anastasia-Bewegung, dass sie als Bewegung definiert wird. Sie ist auf jeden Fall global in mehreren Ländern verbreitet und das Ursprungsland ist Russland. Und es geht zurück auf einen Autoren, der sich selber Wladimir Negre nennt. Sein Realname ist Wladimir Dusakov, Jahrgang 1950, und er ist sozusagen ein bisschen der Anastasia-Erfinder. Aber er hat sich auch selber gleichzeitig als Hauptperson in diese Geschichte hineingeschrieben. Also es handelt sich nicht um Sachbücher. Also da ist nicht irgendwie eine Anleitung, ihr sollt so und so siedeln, ihr sollt so und so Gemüse anpflanzen, Selbstversorgung betreiben, sondern es ist eigentlich eine Romanreihe. Und diese Figur im Roman, der Ich-Erzähler, soll ganz unzweifelhaft auch er selber sein. Das sagt er auch immer wieder in Interviews, er spielt ein Stück weit damit. Und es ist eine Person, die auch Sachen quasi schildert, die tatsächlich Wladimir Mekre passiert sind. Nämlich, ihr habt hier diesen vierten quasi Unterpunkt. Er beschreibt sowohl im Roman als auch, wie er es wirklich erlebt hat, dass er in Novosibirsk, also in einer Gegend von Russland, in der Taiga gelebt hat und Waren auf dem Schiff, auf dem Fluss Ob verkauft hat. Was ich das Interessante fand, ich bin irgendwann drüber gestolpert, dass er, bevor er den ersten Romanband veröffentlicht hat, Leseproben bereits in so Zeitschriften von Sekten veröffentlicht hat. Und das wurde dann in der kritischen Literatur auch so erklärt, damit, dass er tatsächlich so ein bisschen ausprobiert hat, wie wirkt das denn auf Menschen, wenn ich das halt veröffentliche. Das erste Buch, also davor gab es eben diese Leseproben, das erste Buch Anastasia, Tochter der Taiga, kam 1996 in Moskau heraus. Und ganz wichtig ist es da nochmal zu verstehen, in welcher Zeit befinden wir uns in Russland. Wir haben eine Transformation, die Sowjetunion, soll ich irgendwas ändern? Nee, okay. Ja, klar, wenn ich weiter dingsen kann. Also wir befinden uns in der Transformationszeit in Russland. Die Sowjetunion ist Vergangenheit, sie ist zerfallen in diverse ehemalige, also das, was die ehemaligen Sowjetrepubliken war, die Ukraine, die drei baltischen Staaten werden unabhängig. Und quasi als Rumpfstaat der ehemaligen Sowjetunion bleibt noch Russland übrig. Es ändert sich auch das politische System und der Kapitalismus bricht auch ohne irgendwelche Abfederungen und Dämpfungen über Russland hinaus. Es gibt eine Erfahrung es gab schon vorher auch eine starke Mangelwirtschaft in der Sowjetunion, aber blöd gesagt, alle waren so ein bisschen gleicharm. Und inzwischen dann entstehen plötzlich halt auch plötzlich Leute, die sehr reich sind. Also es gibt die ersten Millionäre in Russland. Es ist auch die Übergangszeit ist nach allem, was ich mitbekommen habe, ist es halt auch quasi eine Zeit, wo es auch sehr auch zu sowas wie, also da entstehen auch das organisierte Verbrechen spielt eine große Rolle. Und in der Zeit, in dieser Armut, gibt es halt tatsächlich auch gleichzeitig die Versuche von Selbstversorgung, weil man kann sich Sachen nicht mehr so richtig gut leisten. Und man greift darauf zurück, was in Russland als Datscha bezeichnet wird, nämlich man hat so Kleingärten und ernährt sich daraus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig sozusagen, dass dieser Beginn von dieser Romanreihe, die als Kernelement sagt, wir müssen Familiensiedlungen bilden, wir müssen Selbstversorgung betreiben, in autark leben auf dem Land durch kleine Siedlungen, das entsteht aus einer Zeit, wo das tatsächlich Leuten hilft, extreme Armut und extreme, also dass man halt an Lebensmitteln nicht rankommt, auch von Hunger zu überstehen. Also das ist in Russland, das ist ja auch eine andere Transformation, als in der DDR stattgefunden hat. In der DDR war es ja so, da gab es ja auch mit einem zum Teil sehr arroganten Benehmen, gab es sozusagen einen großen Bruder, der auch sehr viel Geld in die DDR reingesteckt hat. Also natürlich hat Westdeutschland auch viel aufgekauft in der ehemaligen DDR, also in Ostdeutschland, hat da vielleicht Industrien nicht bewahrt etc., aber es ist so, dass es halt sozusagen viel auch an Investitionen, an Geld gibt und dadurch wird diese Transformationszeit anders als in anderen osteuropäischen Staaten nochmal abgefedert. Bis 2010 erscheinen in dieser Anastasia-Reihe 10 Bücher. Wladimir Mekre nähert sich auch der Regierungspartei Einiges Russland an, also 2006 fordert er erstmals dazu auf, die Regierungspartei zu wählen, das ist die Partei von Putin. Es gibt Übersetzungen, es verbreitet sich auch in anderen Ländern. Laut Angaben von 2020 gab es angeblich 11 Millionen Kopien, die weltweit verkauft worden sind und in 23 Sprachen erschienen sind. Aber diese 11 Millionen Kopien sind auch nicht alles, weil es gibt es auch inzwischen als PDF und eben auch als Hörbuchversion. Ich habe mir tatsächlich, wie gesagt, auch die ersten drei Bände angehört. Ja, und gleichzeitig ist das für Maigret auch ein Geschäft. Also ich komme da noch zu den Zedernprodukten, er verkauft auch Produkte eben die er über dieses Buch bewirbt oder die halt in dieser Ideologie als besonders heilsam angepriesen werden. Und er lebt davon. Also er ist sozusagen auch so ein bisschen das, was man in der Forschung als Bewegungsunternehmer bezeichnet. Er ist aber mehr als das. Wenn man hier nämlich genau hinschaut, also es gibt zwei wichtige Figuren in der Romanreihe. Und das eine ist Wladimir Maigret und das andere ist die namensgebende Anastasia, die als sehr junge, blonde Frau geschildert wird, die in der Taiga lebt, aber gleichzeitig, also jung vom Aussehen her, aber gleichzeitig eben halt auch sehr, sehr alt und sehr viel Wissen gespeichert hat, sage ich jetzt mal. Wladimir Maigret weiß auch, dass er in Deutschland durchaus Anhängerinnen hat, also die sowohl das Buch lesen, aber man könnte es jetzt auch einfach bloß als Roman lesen, aber es wird von vielen Leuten quasi als mehr als das betrachtet. Ich komme dann auch noch gleich dazu, was auch dazu geführt hat, dass er auch durchaus in Deutschland aufgetreten ist, hier zum Beispiel 2018 bei der Frankfurter Buchmesse. Wie gesagt, es ist erstmal eine Romanreihe. Ich persönlich finde sie auch nicht besonders gut. Also ich sehe die Anastasia-Bewegung kritisch, aber ich finde tatsächlich auch diese Romanreihe, es mag vielleicht auch mit der Übersetzung zusammenhängen, aber auch sehr schlecht. Also ich glaube, dass ihr Erfolg und dass Leute sich so sehr auf sie beziehen und etwas aus ihr herauslesen, nichts mit der literarischen Qualität zu tun haben. Es ist letztendlich eine Pseudo-Lebensphilosophie, die Maigret dadurch aufmacht, dass er halt einen ständigen Dialog von seinem Ich-Erzähler, der gleichzeitig auch sein alter Ego ist, mit Anastasia initiiert. Dazu kommen noch innere Dialoge oder Monologe eher. Daran wird sozusagen entfaltet sich ein Weltbild, was aber auch tatsächlich immer wieder an Unlogiken quasi leidet. Also das ist tatsächlich nicht in allen Punkten konsistent. Was man sehr stark rausliest, und so inszeniert sich nach allem, was ich gelesen habe, ich kann jetzt kein Russisch, aber in den quasi die Sachen, die er auf Englisch auf seiner Homepage hat und auch in den kritischen Darstellungen der Anastasia-Bewegung, inszeniert sich der Ich-Erzähler als auch eben halt Maigret, weil das ist nicht zu trennen. Also es wäre zu einfach zu sagen, Maigret hat eine fiktive Figur geschaffen, sondern er spielt immer wieder damit, dass er diese Person ist, die Anastasia getroffen hat. Und er inszeniert sich als Universalgenie und als Prophet. Also er hat zu allem was zu sagen, hat zu allem Ratschläge zu geben, hat zu allem eine Einschätzung zu machen. Und mich hat das ganz, ganz stark an Rudolf Steiner erinnert. Also der ist tatsächlich auch so eine Person gewesen, die in sehr vielen Sachen, ob das jetzt Landwirtschaft ist, ob das Bildung ist, etc., quasi so alternative Narrative aufmacht, alternative Empfehlungen gibt. Und genauso würd ich sagen, also Wladimir Maigret ist ein bisschen ein russischer Rudolf Steiner, würde ich sagen. Und Anastasia wird geschildert als, und das ist dann eben auch ein Zitat aus der kritischen Literatur, als ein Wesen, also sie ist nicht nur eben eine junge Frau, sondern sie ist ein Wesen, sie ist ein Stück weit übermenschlich, das jenseits von unserer Vernunft existiert. Also sie ist so ein bisschen, hat eine Art von Göttinnenstatus, hat viel Weisheit und am Anfang bringt sie auch noch Maigret-Sachen bei, später ist quasi diese quasi Schüler-Lehrerin-Rolle ist auch so ein bisschen vertauscht oder er ist dann sozusagen zum Genie gereift. Also es wird auch eine Entwicklung quasi geschildert. Worüber ich auch immer wieder gestolpert bin, ist, dass es eine Anknüpfung gibt an russische Mythen, zum Beispiel an den Rasputin-Mythos. Also das ist ja diese Erzählung von einem, ich glaube, Mönch, der in der Zarenzeit, also vor der russischen Revolution quasi gelebt hat, zwar so eine Art spiritueller Ratgeber, er hat auch real gegeben, aber dem werden halt auch so magische Fähigkeiten zugesprochen. Und an sowas knüpft tatsächlich diese Anastasia-Bewegung an und das macht ja aber auch Sinn, dass halt jemand in Russland an russische Mythen anknüpft. Und was daraus entstanden ist, ist letztendlich, also weil das sehr stark auch darauf fokussiert ist, eine Siedlungsbewegung. Also dass man sagt, wir müssen halt eine bestimmte Art von Siedlung bilden und dadurch wird dann halt sozusagen ein Stück weit auch die Welt besser. Also es ist eine Lebensreformbewegung. Ich komme dann später auch noch dazu, dass es auch an eine gewisse deutsche Tradition anknüpft. Und diese Entwicklung war von Maigret beabsichtigt und er fördert die auch. Also er sagt immer auch, er besucht auch diese Siedlungen. Meines Wissens lebt er selber nicht in einer. also auch so ein bisschen inkonsequent, aber dieses das daraus, was entsteht, dass da eine Siedlungsbewegung entsteht, das war beabsichtigt. Es gibt die Zahl, dass es, also empfohlen wird die Bildung von Familienlandsitzen, und es gibt die Zahl 2020, dass es in Russland 400 Familienlandsitze gegeben hätte. Es gibt aber auch die andere Zahl oder die andere Behauptung, sage ich jetzt mal, oder in der kritischen Literatur, dass es eventuell die größte neureligiöse Bewegung in Russland ist. Und tatsächlich hat es etwas sehr Religiöses. Also es ist nicht einfach bloß so eine Empfehlung, die man da rausliest, sondern Wladimir Vigré hat letztendlich den Status eines Propheten, beziehungsweise er ist der Vermittler zu der Prophetin namens Anastasia. So wird sie geschildert und dargestellt im Original sozusagen, also eben halt diese junge, blonde, russische Frau, die da irgendwie im Wald lebt. Sie ist ein Naturwesen, sie ist so ein bisschen, hat sie beides, sie ist ein Naturwesen und ist gleichzeitig eben halt auch eine junge, blonde Frau. Und in Deutschland hat sich das relativ bald schon verbreitet, also 1996 ist der erste Band erschienen, 1999 gab es die erste deutsche Übersetzung und 2011 ist der 10. und letzte Band auf Deutsch erschienen. Es gab dann auch Lesertreffen, also jetzt könnte man sagen, okay, daraus bildet sich ja noch nicht eine Bewegung in Deutschland. Es gab auch Lesertreffen, zum Beispiel in Neustadt an der Weidenstraße. Und es gibt, obwohl es eine Bewegung ist, aber das ist ja für eine Bewegung auch nicht notwendig, gibt es keine zentrale Organisation. Also es gibt keinen Dachverband aller Anastasia-Leute oder Anhängerinnen. Es gibt vor allen Dingen ein informelles Netzwerk über Telegram-Kanäle etc. Und Leute, die selber diese Siedlung gebildet haben in Deutschland, das sind 17. Und es ist wichtig nochmal zu betonen, dass es jetzt nicht irgendwie, also weil Anastasia ist sehr stark auch im Interesse der Medien, auch im kritischen Interesse, und das finde ich an sich auch gut, aber manchmal habe ich das Gefühl, dieses Phänomen wird auch ein Stück weit übertrieben, weil es halt was, ich sag mal, Exotisches ist. Also Leute, die quasi auf einem eigenen, eine eigene Siedlung bilden, und Siedlungen ist da auch sehr stark in Anführungsstrichen mitzudenken, weil eigentlich sind diese Familienlandsitze sind halt erstmal so tatsächlich, dass da bloß eine Familie lebt. Also Siedlungen ist da eigentlich auch schon wieder quasi halt zu hoch gegriffen oder ein Euphemismus. Laut Wikipedia ist es ein größeres Netzwerk in den deutschsprachigen Anastasia-Telegram-Gruppen, waren 2023 250.000 Leute drin, also hatten die abonniert. Und es gibt aber halt quasi also offensichtlich so eine diffuse Bewegung, aber es gibt einen harten Kern. Der ganz harte Kern sind Leute, die dann tatsächlich das umsetzen, die Familienlandsitze bilden. Und dann gibt es aber auch noch so bundesweite Festivals, wo mehrere hundert Menschen zusammenkommen. Es gibt einen Professor aus Hamburg, der immer wieder dafür kritisiert wird, dass er so ein bisschen auch der Botschafter von Anastasia ist. Er hat auch selber durchaus in Interviews zu erkennen gegeben, dass er ein Sympathisant ist, das ist Ralf Otterpohl aus Hamburg. Ich glaube, dass es auch für Bewegungen nochmal wichtig ist, dass man jemanden mit einem akademischen Titel hat, der oder die dann immer sozusagen so eine Gewährsperson ist. Guck mal, eine Person so und so hat ja auch, unterstützt das ja auch. Also es war bei mir nochmal sehr stark erkennbar während Corona. Da gab es auch so einzelne Professoren, wie zum Beispiel Sucharit Bhakti oder so, auf die sich sehr stark diese Corona-Protestbewegung bezogen hat, dass quasi die Mehrheit des akademischen Fachpersonals eine ganz andere Einstellung vertreten hat, war egal, aber man sucht sich halt einzelne akademische Gewährspersonen. Und Otterpohl ist jetzt nicht niemand, der sozusagen sagt, ja, wir müssen jetzt uns eins zu eins an den Anastasia-Konzepten orientieren, aber er hat dieses Konzept des neuen Dorfes, was auch nochmal mit Permakultur in Verbindung bringt. Und das hat so quasi Überschneidungen. Und Otterpohl taucht auch immer wieder bei so diesen Querdenkenkreisen an. Also gab es eine Hannah Arendt-Akademie, die war online bloß, aber wo er tatsächlich auch als Referent oder Redner aufgelistet war. Und das war ganz klar ein Projekt aus dieser Querdenken-Szene. Er hat auch im Bayerischen Rundfunk, also es gab dann eben auch Kritik an ihm, wurde nochmal nachgefragt, eben auch zu den antisemitischen Aussagen, zu denen ich später noch kommen werde. Und er selber sagt, dass das halt nicht so sei. Er ist offensichtlich auch jemand, der den menschgemachten Klimawandel leugnet. Also es wird von ihm auch das Zitat immer wieder wiedergegeben, globale Erwärmung ist Vollverarschung. Und er war auch einfach bei einem Treffen von diesen Anastasia, also bei einem von diesen Festivals von den Anastasia-Leuten in Beichlingen in Thüringen am 10. Oktober. So sieht er aus, so ist er übrigens auch angekündigt. Also er ist in Karlsruhe angekündigt, im Parzival-Zentrum. Und wenn man dann nochmal nachschaut, ist das Parzival-Zentrum in Karlsruhe auch eine Lokalität, die sehr anthroposophisch geprägt ist. Und auch das halte ich für keinen Zufall. Das eine ist der Siedlungsgedanke. Also es gibt einen ganz starken, also eine ganz starke Bewegung, dass man sich rettet gewissermaßen auch ein Stück weit, dadurch, dass man eine Familiensiedlung bildet. Deswegen wird manchmal auch die Anastasia-Bewegung als Familiensitzbewegung bezeichnet, nachdem jetzt auch viel mehr Kritik, oder in den letzten Jahren viel Kritik geübt worden ist an der Anastasia-Bewegung, ist es manchmal auch so ein bisschen der Ausweichbegriff. Manchmal propagiert man auch freie natürliche Ökodörfer, das klingt auch erstmal nett. Und was ich da aber sehr stark wiederfinde, ist was eigentlich auch eine lange Tradition in Deutschland hat, weil da gab es nämlich auch im Zusammenhang mit der Lebensreformbewegung, auf die ich dann später noch komme, so quasi, wir müssen raus aus den Städten, aus den großen Siedlungen, und man argumentiert mit zurück zu einer Natürlichkeit gegen eine Entfremdung in den Großstädten. Nun würde ich sagen, das hat auch ein Stück einen wahren Kern. Also Großstädte sind noch häufig stärker belastet von irgendwelchen Schadstoffen, also was jetzt irgendwie Smog und Feinstaub angeht. Es ist teilweise auch anstrengend, dadurch, dass es sehr viele Menschen gibt. Es gibt sicherlich auch mehr Müll und eben weniger Grün. Ich finde allerdings tatsächlich, dass es manchmal so ein Gegensatz aufgemacht wird, der schon irgendwie auch problematisch ist und der auch wiederum in einer langen Traditionsreihe steht zwischen halt dieser Natürlichkeit, die auch stark quasi auf die ländliche Region projiziert wird, weil heutzutage ist in Deutschland ist alles Kultur. Also auch die Sachen, die wir mit Natur verbinden, das ist gehegte Natur. Das ist Forst etc. Urwälder gibt es nicht mehr in Deutschland. Manchmal finde ich es auch witzig, dass es auch so in rechten oder reaktionären Bewegungen so Bilder gibt, wo irgendwie so jemand, also irgendwie so eine blonde Frau, irgendwie so an so einem goldenen Kornfeld mit den Händen drüber streicht. Und das wird so als Natürlichkeit dargestellt. Und ich denke mir immer so, okay, das ist eigentlich vermutlich was, wo halt mit den entsprechenden Chemokeulen draufgegangen worden ist und wo es halt eigentlich gar nicht mehr also besonders viel Natur gibt, sondern es ist halt echt bloß diese Form von Getreide, die da wächst und ansonsten nichts. Also ich würde sagen, dass da häufig auch ziemlich viel Unwissen ist. Vielleicht auch noch am Rande, es hat nichts mit Anastasia zu tun, aber was mir auch auffällt bei der extrem Rechten in Deutschland, dass sie sehr stark immer wieder den Weißkopfseeadler in ihren diversen Sachen quasi zeigt. Und den Weißkopfseeadler, der kommt in Deutschland nicht vor. Das ist eine Vogelart, die kommt bloß in Nordamerika vor. Und wenn ich mir dann immer so die stolzen Heimatschützer von der AfD oder so anschaue, die dann halt diverse Bilder per KI erzeugen mit halt irgendwie Weißkopfseeadler, dann denke ich mir auch so, ihr habt offensichtlich auch wenig Wissen über Natur. Zumindest wisst ihr offensichtlich nicht, dass der Weißkopfseeadler in Deutschland gar nicht heimisch ist. Was Anastasia sagt, und es ist von mir bloß ein bisschen zugespitzt, ist wirklich so gemeint, die Kleingärtner und Kleingärtnerinnen sind sozusagen das revolutionäre Subjekt. Also besonders im ersten Band gibt es da ein, oder ist mir noch eine Stelle in Erinnerung, wo das tatsächlich so, das ist dann der Großvater von Anastasia, der auch noch auftaucht, der so ein bisschen das so schildert, dass halt die Kleingärtner das revolutionäre Subjekt sind. Und die hätten auch die Katastrophe 1992 verhindert. Was ist damit gemeint? Das ist genau die Zeit, in der halt die Sowjetunion zerfällt, der Kapitalismus ungebrochen in der Sowjetunion Einzug hält oder von mir aus auch der Privatkapitalismus und dann halt sehr stark zu Verarmungen und zum Teil auch zu Hungererscheinungen in Russland kommt. Und da wird halt gesagt, das ist ja der wahre Kern sozusagen. Tatsächlich haben damals Leute halt in Kleingärten in Russland sozusagen Hunger verhindert, indem sie halt da was angebaut haben aus purer Not heraus. Also es gibt einen wahren Kern und der hat auch was mit der russischen Geschichte, die sicherlich auch den Autoren sehr stark geprägt hat, zu tun. So sieht idealerweise ein Familienlandsitz aus. Also es gibt richtig starke Anweisungen, wie viele Bücher etc. es da geben soll. Das ist diesen Teich, also ihr seht links unten so halb auch in einer Art von Teich, dass der da auch mit dazu gehört. Also ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich auch wirklich klappen würde in Deutschland, dass man davon autark leben kann. ich habe meine Zweifel, auch bei den Anastasia-Familienlandsitzen, die ich in Deutschland kenne, haben die Leute häufig noch ein Zugbrot. Aber das Ideal ist tatsächlich eine autarke, autonome Versorgung. Hier hat nochmal, es gibt wie gesagt mehrere, viel kritische Literatur dazu, ist eine sehr gute Studie vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien. Die hat trägt den Titel Demokratiefeindliche Fabelwelten, die Anastasia-Bewegung im Land Brandenburg, weil das Moses Mendelssohn Zentrum ist in Potsdam angesiedelt, zwischen Esoterik und Rechtsextremismus von 2020. Ich finde, die haben vieles auf den Punkt gebracht. Und sie haben auch nochmal geschrieben, also eben in der kritischen Literatur, Zitat, Ausgangspunkt dieser Siedlungsidee ist die Sehnsucht nach einem ländlichen Leben in Harmonie mit einer romantisch verklärten Natur, da die eigene Identität bedroht durch die Moderne nur mit der Rückkehr auf die heimische Scholle wiederhergestellt werden könne. Zitat Ende. Also man hat hier natürlich auch stark schon die Kritik mit enthalten, weil diese quasi Gedanke von Entfremdung, von Rückkehr zu einer Natürlichkeit und heimische Scholle ist ja was sozusagen auch sehr häufig schon rechte Bewegungen und auch die völkische Bewegung, die eine Vorläuferbewegung des Nationalsozialismus war oder darin gemündet ist, halt aufgenommen haben. Der Grundgedanke ist dieser Siedlungsgedanke, Bildung eines Familienlandsitz, wo man halt isoliert und autark leben kann, isoliert jetzt vielleicht nicht. Was ich immer wieder auch finde, ich weiß da nicht, inwiefern das immer auch zu 100% quasi von den Anhängerinnen übernommen würde. Zum Beispiel auch ein, wie ich sagen würde, problematisches Gender- und Familienbild. Die Frau wird generell als Diener des Mannes bezeichnet und man hat ein konservativ-sexistisches Weltbild des Ich-Erzählers und damit auch von Mekre selber. Also er bringt das zum Ausdruck. Ich habe es mir mal abgetragen. Da heißt es zum Beispiel, Zitat, ihr Frauen unternehmt einfach alles, um Männer zu verführen. Ihr entblößt eure Beine und Brüste, tragt hohe Absätze. Und wenn einer anbeißt, bekommt er zu hören, bitte lassen Sie mich in Ruhe, für wen halten Sie mich eigentlich? Wo zuerst die ganze Show? Heuchlerinnen, Ausrufezeichen. Also da widerspricht dann zwar auch noch mal ein Stück weit die Anastasia-Figur, aber trotzdem wird das erstmal relativ ungebrochen quasi so dargestellt. Und das ist natürlich jetzt einfach der plumpe Sexismus, der halt die Frauen sozusagen als selbstverantwortlich, also die haben es ja so gewollt, lese ich da zumindest sehr stark raus, darstellt. Noch problematisch ist das Verhältnis von der Ich-Figur zu, also die letztendlich auch, Mekres alter Ego ist zu Anastasia. Anastasia ist zwar mehrere hundert Jahre alt, aber gleichzeitig ist sie eben halt, wird sie auch als sehr junge Frau bezeichnet. Als nämlich Anastasia war noch unberührt gewesen, sie war ein sensibles, zartes Mädchen. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Lolita-Figur. Also es gibt ja diesen Roman von Nabokov heißt der, glaube ich, wo halt quasi die Zwang, also erzwungene, es ist keine freiwillige Beziehung von einer sehr jungen Frau mit einem sehr viel älteren Mann beschrieben wird. Seitdem existiert ja diese Lolita-Figur, die auch in Film und Fernsehen etc. immer wieder auftaucht. Und in diesem Buch beschreibt er auch einen Übergriff tatsächlich, einen sexualisierten auf Anastasia durch sein alter Ego. Was dann geschah, ist mir noch heute peinlich. Ich legte mich zu der im Gras liegenden Anastasia, legte meinen Arm um ihre Schultern und sie leistete kaum Widerstand. Doch mein Annäherungsversuch scheiterte, also sie macht ihn dann sozusagen so ohnmächtig, aber es wird nicht aufgelöst im Sinne von, das war jetzt total falsch, sondern es war noch nicht richtig. Ob das jetzt sozusagen, also ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen als verbindliche Verhaltensweise irgendwie in der Anhängerinnenschaft, also dass das halt ein Grundelement ist, sozusagen, aber es ist trotzdem ein problematisches Frauenbild, was sich immer wieder an einigen Stellen äußert. Also man hat einerseits halt einfach den Sexismus, wie er halt gesellschaftlich sehr stark weit verbreitet ist, und gleichzeitig hat man aber auch halt eine besondere Zuweisung von Rollen an Frauen, nämlich dass sie halt eine Dienerin des Mannes sein sollen. Das ist was, was jetzt natürlich nicht exklusiv von Mekre kommt, sondern sich auch in diversen Religionen wiederfindet, aber eben halt auch bei ihm. Findet sich auch Queerfeindlichkeit. Auch da würde ich sagen, das ist nicht so wirklich überraschend, auch wenn man so ein bisschen die Verhältnisse oder schon mal was gelesen hat über die Verhältnisse in Russland. Inzwischen ist es ja auch quasi zu so einer staatlichen Queerfeindlichkeit geworden, also dass es die entsprechenden Verbote gibt. Da heißt es bei einem Anhänger, also es ist nicht von Wladimir Mekri selber, sondern es ist einer von seinen wichtigsten deutschen Anhängern, Homosexualität zeigt das im Stamm, was nicht stimmt. Da gehört der Stamm korrigiert. Zuerst werden kranke Kinder geboren, dazu zähle ich auch Homosexuelle und im zweiten Schritt werden keine Kinder mehr geboren. Zitat Ende. Also jetzt hat man da nicht nur eine Queerfeindlichkeit oder Homophobie, sondern gleichzeitig auch noch so eine quasi Gewichtung, was ist wichtig, nämlich das Gebären von Kindern. Auch das ist jetzt was nicht so wirklich überrascht. Ja, generell würde ich sagen, man findet da immer wieder eine Lustfeindlichkeit. Das wird sich auch stark gegen One-Night-Stands und Masturbation ausgesprochen. Und ich würde sagen, das ist sehr typisch für religiöse Gruppen, ob jetzt neu- oder altreligiös, die sehr ein sehr verengtes Weltbild haben, ob die jetzt alte Fundamentalismen sind oder neue, eher, ich sage jetzt mal Sekten, auch wenn der Sektenbegriff ein bisschen umstritten ist, weil er auch tatsächlich ein Kampfbegriff ist, nämlich, dass man versucht, die Sexualität der Anhängerinnen zu kontrollieren. Das ist ganz wichtig bei eben halt religiösen Rechten bzw. religiösen Fundamentalistinnen, dass man eine Kontrolle auch über halt die Sexualität der Mitglieder ausübt. Also das zeigt auch so ein bisschen, bis wohin, bis in welchen privaten Bereich es die Kontrolle stattfindet. Dann wird da auch noch etwas sehr Veraltetes propagiert, nämlich die Telegonie, die Fernzeugung. Und das ist die umstrittene Theorie, dass der erste Sexualpartner einer Frau den Phänotyp, also die äußeren Merkmale aller nachfolgenden Kinder beeinflussen kann. Also wenn man mal Sex mit einem Menschen mit einer anderen Hautfarbe hatte, dann soll sich das dann später auch auf die Kinder auswirken. Das ist biologisch, wissenschaftlich total falsch, also Bullshit. Aber es findet sich immer wieder in esoterischen Kreisen und auch das ist was eine längere Geschichte hat, also auch schon in der völkischen Bewegung in Deutschland propagiert worden ist, dass es sowas gibt. Was es auch gibt, ist so eine Art Ahnenkult und völkischer Nationalismus, der aber so ein bisschen was Eigenes ist. Also man propagiert einen wedrussischen Nationalismus, man sagt, es gibt diese Wedrussen, das sind die quasi Urrussen, das ist wissenschaftlich, gibt es die nicht. Aber man sagt halt, das sind halt, es gibt so unterschiedliche Zivilisationen und der quasi Gipfel sind dann halt diese Wedrussen und das ist halt eine neue, also ich glaube auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es eine Begriffsneuschöpfung von Mekri ist. Also er selber schreibt da 2007 dazu, wir Asiaten, Europäer, Russen und diejenigen, die sich vor kurzem Amerikaner genannt hatten, sind in Wirklichkeit Menschengötter aus einer Zivilisation der Wedrussen, Zitat Ende. Ich würde auch mal vermuten, wenn das so einschränkt, Asiaten ist noch ein bisschen die Frage, welche Gruppen er damit meint, dass er irgendwie aber auch weiße europäisch stämmige Menschen meint. Und es gibt eine starke, auch so einen Ahnenkult, wo ich sagen würde, da nimmt es auch so neuheitliche Züge an. Es gibt zum Beispiel eine Anhängerin, es gibt auch unterschiedliche Magazine, auch im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel Gaben Weden ist inzwischen eingestellt, hat mit dazu gehört. Und eine Anhängerin schreibt, für uns bedeutet das Wiederbeleben unseres heimatlichen Brauchtums die Anbindung an das eigene Wesensgemäße. Wir spüren, wie dadurch das Ahnengewissen in uns erwacht. Kulturpflege und Heimatliebe bieten zudem einen guten und natürlichen Schutz gegen die eine Weltkollektivierung. Zitat Ende. Also auch da wieder diese sind verschiedene Sachen enthalten, auch ein Verschwörungsnarrativ, eine Weltkollektivierung. Es gäbe halt, manchmal wird ja auch von One World Bewegung gesprochen, dass da halt irgendwie Kräfte im Hintergrund seien, die versuchen, die ganze Welt zu einem Einheitsbrei zu verbinden. Das wird da sozusagen, dieses Narrativ wird da angesprochen, zumindest. Ob es jetzt genau reproduziert wird, da müsste man das ganze Zitat lesen. Verschwörungsideologie findet sich auch immer wieder. Es wird in dem Buch generell behauptet, wir lebten in einem Zeitalter der Dunkelmächte, heißt es dann. Und es findet sich einfach Verschwörungsantisemitismus. Ich würde, das hat es jetzt ein bisschen verzogen, das ist auch aus dem Buch, kurz vorlesen. Da das schon mehr als ein Jahrtausend geschieht, kann man den Schluss ziehen, dass das jüdische Volk vor den Menschen Schuld hat. Aber worin besteht die Schuld? Die Historiker, die Alten wie die Neuen, sprechen davon, dass sie Verschwörungen gegen die Macht anzetteln. Sie versuchen alles zu betrügen, von Jungen bis zum Alten, von einem, der nicht sehr reich sei, versuchen sie wenigstens etwas wegzunehmen, bei einem Reichen seien sie bestrebt, ihn ganz und gar zu ruinieren. Das bestärkt die Tatsache, dass viele Juden wohlwollend sind und sogar auf die Regierung Einfluss nehmen können. Zitat Ende. Das ist Verschwörungsantisemitismus. Aber Mekre versucht es dann tatsächlich, also er einerseits könnte er sich natürlich auch ein Stück weit darauf zurückziehen, das ist bloß ein Roman. Dann ist es noch ein Dialog oder ein innerer Monolog. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie genau der Kontext von diesem Zitat ist. Also ich habe auch quasi das schon ganz gelesen oder angehört. Aber das ist auch was ich jetzt bei Leuten, die Verschwörungsnarrative reproduzieren, auch nicht gerade sehr selten findet, dass man das auch so ein bisschen als, naja, wir reden mal drüber oder wir halten es, also ich stelle ja bloß Fragen und es gibt so ein konjunktivistisches Sprechen, nenne ich das auch. Also könnte es nicht sein, dass, und das ist auch was ich bei Mekre immer wieder findet, ich würde aber sagen, wie er dann quasi weiterverfährt, also so drei Seiten weiter, dann ist es trotzdem als feste Annahme gesetzt. Und dann ist es offensichtlich auch bloß so ein bisschen auch ein Selbstschutz oder dass man es halt so ein bisschen tarnt. Und auch das macht er. Also man könnte da jetzt auch noch sagen, dass er manchmal auch so direkt Antisemitismus widerspricht in einzelnen Stellen, aber dann trotzdem halt diese Grunderzählung aufmacht, dass halt irgendwie an diesem jüdischen Volk was Seltsames sei und dass es halt irgendwie auch Schuld an was Bestimmtes habe. Oder dass es zumindest eine Möglichkeit sei. Was er auch noch macht, und das ist ja auch schon bei diesen Wetrussen quasi angeklungen, dass er eine alternative Geschichte aufmacht, spricht er zum Beispiel von den Atlantern, auch das hat er sich nicht selber ausgedacht, das ist aber bei vielen neureligiösen Bewegungen so, dass sie so Fragmente, Versatzstücke aus anderen Überzeugungen und Mythen sich nehmen, manchmal auch meinetwegen die Bibel irgendwie sich da Teile adaptieren. Genau, und er macht da halt diese alternative Geschichte auf. Es gibt zum Beispiel die Atlante. Hier hat man mal, das ist jetzt nicht aus einem Buch von Mekre oder also nicht von der Anastasia-Bewegung, aber wie das halt so auch in esoterischen Kreisen früher verurteilt worden ist, dieses Atlantis, und behauptet zum Beispiel, dass die Wetrussen als eine Art von Urvolk für einen Zeitraum von 990.000 Jahren gelebt hätten. Das ist alles Quatsch, aber das ist halt eben jetzt nicht ganz selten diese Annahme, es hätte für Atlantis gegeben, also vielleicht hat es irgendwie eine kleine Stadt Atlantis gegeben, die dann überspült worden ist, aber ein Kontinent hat es nicht gegeben, der von Menschen besiedelt worden ist. Was auch noch eine Rolle spielt, ist die Alternativmedizin. Das ist auch was in Deutschland in so esoterischen Kreisen und auch darüber hinaus verbreitet ist. Das ist eine Kritik an dem, was man als Schulmedizin gibt, verbreitet ist. Da würde ich jetzt sagen, man kann auch Kritik an Medizin haben. Schulmedizin, den Begriff finde ich nicht so gut. Der hat auch noch mal eine schwierige Geschichte mit dranhängen. Und man setzt dann als Alternative diese Alternativmedizin. Und die Kritik ist jetzt aber nicht, dass es halt eine Kommerzialisierung des Gesundheitssystems gibt, dass es überlastete Ärzte, Ärztinnen gibt, die einen nicht mehr anschauen, wo man dann nach 3 Stunden warten irgendwie so in zehn Minuten abgefertigt wird oder sowas. Das wäre ja eine durchaus legitime Kritik, sondern die Kritik ist, dass es, oder die Erweiterung durch die Alternativmedizin ist, dass da gibt es medizinische Ansätze, die halt auch helfen, aber die halt nicht von den Medizinerinnen verschrieben werden und die zum Teil auch häufig eher so, also ist die Annahme geheim gehalten werden. Und was er macht, ist halt, also Mekre sehr stark propagiert, also eine Art Allheilmittel ist die Zeder. Und die Zeder ist ja auch der Baum, der in der Taiga, wo Anastasia leben soll, nach seiner Darstellung und wo er auch Anastasia getroffen hat, sehr weit verbreitet ist. Und er verbindet das dann halt eben mit dem Verkauf von diversen Zederprodukten. Und im Buch wird auch behauptet, dass es diverse Krankheiten, also dass Zedern in irgendeiner Weise, ob jetzt als Öl oder auch vielleicht in einer anderen Form, diverse Krankheiten heilen könnten, bis hin tatsächlich zu HIV. Was halt natürlich sehr gefährlich ist, wenn Menschen, die auch vielleicht aus Verzweiflung heraus schwere Krankheiten glauben, mit Zederprodukten heilen zu können. Das heißt nicht, dass dieses Öl nicht vielleicht auch wohltuend ist oder vielleicht mal bei einem Ausschlag hilft, aber es ist nicht medizinisch evident für schwere Erkrankungen natürlich. Was sich dann auch nochmal findet, sind bestimmte Bildungskonzepte. Also ich habe es hier mal überschrieben mit Anastasia macht Schule. Es ist so, es gibt ein Vorbild in der Anastasia-Bewegung, das ist eine Waldschule oder Tekos-Waldschule in Tekos, in, oder vielleicht spreche ich es auch falsch aus, im Kaukasus lag die, Das hat ein Musiklehrer namens Schettinin gegründet. 2019 ist er verstorben. Das wird in der Anastasia-Romanreihe ausführlich beschrieben. In der realen Welt, diese Schule ist inzwischen geschlossen worden, 2019 schon, hatte sie ungefähr 150 bis 300 Schülerinnen pro Jahr und hat aber es auch, also ist nicht irgendwie, also es hat mich ein bisschen verwundert, ist nicht irgendwie so, quasi, ich sag mal so, dass es in eine Hippie-Richtung geht, sondern was von ihr berichtet wird, ist eher so ein militärischer Drill. Es wird behauptet, diese Schule würde ohne Lehrerinnen eigentlich auskommen, also dass ältere Schüler und Schülerinnen halt jüngere Schüler und Schülerinnen lehren würden. Und es wird immer so ein bisschen dargestellt, als wäre das das Geheime und bisher auch Konzept, um eigentlich Leute zu einem richtig, also zu richtig guten Erfolgen zu bringen. Dann stellt sich bei mir die Frage, warum die Schule inzwischen geschlossen worden ist. Und dieses Schettinin-Konzept wird auch im deutschsprachigen Raum immer wieder versucht, also dient als Vorbild und es wird immer wieder gesagt, wir müssen halt die entsprechenden Schulen, die werden auch manchmal als Leistschulen bezeichnet, halt zu machen. Und im Mittelpunkt steht das sogenannte natürliche Lernen, also auch da wieder dieser Natürlichkeitsbegriff. Und es gibt inzwischen starke Überschneidungen zur Freilernerszene bzw. zur Schulverweigererszene, die auch während Corona nochmal stärker gewachsen ist. Hier hat man Bilder, wie sie im Internet auftauchen, von dieser Waldschule in Tekos im Kaukasus. Ich würde kurz jetzt sozusagen nochmal das einordnen. Also wie könnte man die Anastasia-Bewegung gut einordnen? Ich würde sagen, sie ist esoterisch. Und da stellt sich aber gleichzeitig die Frage, was ist überhaupt Esoterik? Und Claudia Barth, die ich sehr schätze für ihre Arbeit über Esoterik, hat mal in ihrem Buch über alles in der Welt Esoterik wie folgt definiert, Zitat, und eine Esoterik wird generell eine nach innen gerichtete geistige Geheimlehre verstanden, die sich mit übersinnlichen, rationell nicht erfassbaren und Okkulten beschäftigt. Ihre Bedeutung ist angeblich nur ihrer Anhängerinschaft zugänglich, sie entzieht sich der rationalen Auseinandersetzung, statt zu lernen, werden ihre Ideologie-Elemente in Zeremonien und Ritualen erfahren, Zitat Ende. Das finde ich recht treffend. Und wichtig ist es nochmal sozusagen herauszustellen, dass Esoterik sehr stark über dieses Eingeweihtsein arbeitet. Also man hat, entweder man kann sich das selber nennen, man hat häufig auch Vermittler, also ich würde sagen Gurus, die einen sozusagen einführen in was. Und dann ist man eingeweiht und unterscheidet sich auch von dem großen Rest der Bevölkerung. Ich würde sagen, da steckt auch ein sehr stark, also stecken auch elitäre Überzeugungen oder daraus kann man sehr schnell elitäre Überzeugungen entwickeln. Und ich würde sagen, dieses quasi, ich habe es begriffen, ihr andere nicht, ich habe dieses höhere Wissen, ihr nicht, das ist relativ gut kompatibel mit Verschwörungsideologien. Also auch da findet sich auch diese Konstellation von ich bin eingeweiht, ihr seid die Schlafschafe etc. Deswegen hat es mich nur so bedingt überrascht, als eben mit der Corona-Pandemie zu einer problematischen, ich würde sagen, Politisierung, Ideologisierung von Menschen mit esoterischen Überzeugungen gekommen ist. Und das war ja auch in Freiburg, ihr seid jetzt alle, oder die meisten von euch sind so ein bisschen jünger, aber in Freiburg war das ja auch sichtbar. Also es sind ja auch bei den Corona-Protesten hier in Freiburg teilweise 6.000, 7.000 Leute auf die Straße gegangen. Ich habe es mir auch zu den Hochzeiten einmal angeschaut. Und da waren auch schon sehr erkennbar Leute mit dabei, die beides hatten, esoterische Überzeugungen als auch eben solche verschwörungsideologischen Überzeugungen. Das haben die ja auch selber dokumentiert, indem sie die entsprechenden Schilder hochgehalten haben. Für mich war auch nochmal auffällig, dass da auch durchaus Leute mit anthroposophischen Mindset mitgelaufen sind, also wo dann halt Leute ein Schild hochgehalten haben und die sozusagen die Lehren von Rudolf Steiner, die Dreigliederung gefordert haben. Also ich würde sagen, die Anastasia-Bewegung ist der Esoterik zuzurechnen und gleichzeitig in so einem historischen Rahmen ist sie auch gleichzeitig ein Teil der Lebensreformbewegung. Und die Lebensreformbewegung, vielleicht haben manche schon was von euch gehört, vielleicht jetzt mal, online geht es nicht, aber hier in Salzburg, wer hat schon mal was von der Lebensreformbewegung gehört? Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn nicht. Hinten eins. Okay. Das ist eine Bewegung, die ist, ich glaube, so 1890er Jahre unter anderem in Deutschland entstanden, auch aus quasi den massiven Problemen, die die Industrialisierung und die Verstädterung damals geschaffen hat. Also man muss sich einfach auch vor Augen halten, damals waren Städte noch sehr viel dreckiger, es gab viel weniger Wohnraum, die Arbeiterinnenquartiere waren überfüllt, dreckig, verrußt etc. Die Leute haben, obwohl sie täglich in den Fabriken teilweise 10, 12 Stunden geschuftet haben, haben trotzdem noch gehungert und haben drunter gelitten. Und aus dieser auch tatsächlich sehr starken Belastung heraus hat sich eine Lebensreformbewegung gebildet, die halt in unterschiedlichen Bereichen halt das Leben reformieren wollte. Und da gab es ganz unterschiedliche Ansätze. Also von FKK, also tatsächlich die Freikörperkultur hat da ihren Ursprung. Es war dann halt auch politisch aufgeladen, oder ja, doch war politisch aufgeladen, dass man halt nicht nur einfach gesagt hat, nee, ich möchte nackt umherlaufen, sondern das ist halt quasi, wie wir unser Leben reformieren müssen, um wieder, keine Ahnung, uns selber zu heilen oder sowas. Ich habe auch hier mal ein Bild tatsächlich. Das ist von der Lebensreformbewegung in Deutschland. Und man sieht halt diese Belastung, die Fabriken, die rauchen, links die Leute, die zu Hause im Bett liegen etc. oder auch Krieg spielt auch eine Rolle. Und mit der Lebensreformbewegung waren unterschiedliche Unterbewegungen verbunden. Es gab auch, ein Teil war auch in der Arbeiterinnenbewegung organisiert. Ein größerer Teil hatte allerdings so tatsächlich eine völkische Einstellung, also waren halt die damaligen Rechtsextremen. Und es wurde sehr stark mit so einem Natur-Zivilisations-Gegensatz gearbeitet. Und ich würde sagen, die Anastasia-Bewegung ist ein Teil einer heutigen Lebensreformbewegung. Dazu gehören dann auch die Leute, die die Schulpflicht ablehnen. Dazu gehören vielleicht auch Bewegungen wie die Reichsbürgerinnenbewegung. Es gibt einen sehr starken Anti-Urbanismus, also gegen die Großstadt ist man eingestellt. Und Bertolt Brecht hat es mal ganz gut in diesen einen Satz zusammengefasst. Zitat, die Schwärmerei für die Natur kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte. Also das stimmt schon tatsächlich, dass da einiges im Argen lag. Ich würde sagen, die heutigen Städte sind meistens anders. Es gibt immer noch sehr industriell geprägte Städte, die verschmutzt sind, aber das ist in Deutschland, also ne, es gibt jetzt immer mehr auch, dass man die Städte begrünt. Aber von der Belastung, die tatsächlich in den Städten anzutreffen war, auch zu der Zeit, als die Lebensreformbewegung entstanden ist, gab es dieses, wir müssen aufs Land. Und da gab es auch schon diese Siedlungsbewegung. Also es sind so kleine Städte, die teilweise heute als Stadtteile, entwegen Berlin, Eden heißt eins, ist heute noch eine Siedlung, die sind damals entstanden, aber das Problematische war, die hatten immer einen starken rechten völkischen Flügel, der dann auch noch so mit, wir müssen halt, keine Ahnung, sowas wie Rassezucht betreiben etc. gearbeitet hat. Und das ist dann halt eben auch in größeren Teilen im Nationalsozialismus gelandet oder reingeflossen. Genau, es gibt so eine Ökologieromantik und Antimodernität, sowohl in der früheren Lebensreformbewegung als auch eben halt bei der heutigen Anastasia-Bewegung. Die aber, ich würde sagen, ist bloß ein Teil der aktuellen Lebensreformbewegung, die ich recht deutlich meine, erkennen zu können. Da heißt es dann auch wieder in dieser Schrift vom Moses Mendelssohn Zentrum, Zitat, innerhalb ökoalternativer Kreise stellt sich die Frage des Umgangs mit der Anastasia-Szene schon seit längerem. Und besonders im Bereich der ökologischen Landwirtschaft ist das Phänomen Gegenstand und Anhalt auch kritischer Diskussionen. Und das hat, warum habe ich das jetzt reingebracht? Weil sozusagen diese ökologische Bewegung war meiner Ansicht nach, es gab so eine erste Lebensreformbewegung, die im Kaiserreich entstanden ist, dann sozusagen in Teilen in Nationalsozialismus gewandelt ist, dann gab es eine eher linke Lebensreformbewegung, die in Westdeutschland in den 1980er Jahren entstanden ist, wo auch sehr stark die Ökobewegung mit entstanden ist. Und ich würde sagen, wir befinden uns jetzt in einer dritten Lebensreformbewegung und da ist noch nicht so ganz klar ausgemacht, in welche Richtung es geht. Und die Anastasia-Bewegung geht aber, also sorgt eher dafür, dass es halt problematisch wird. Also weil es gibt dann natürlich auch linke Kommune, Landkommune-Projekte. Das ist ja jetzt auch, haben ja auch vielleicht schon Leute hier im Saal oder online davon gehört. Ja, jetzt stellt sich die Frage, okay, wenn so ein paar Leute einfach irgendwo siedeln, was ist das Problem? Okay, es sind problematische Annahmen und Einstellungen, die da verbreitet werden, aber die Anastasia-Bewegung hat sich auch quasi verbunden mit anderen Bewegungen oder Szenen. Eins davon war die Corona-Protestbewegung. Ich würde eigentlich am liebsten immer gerne von Pandemieleugnerinnen sprechen, das finde ich den treffendsten Begriff. Und was, glaube ich, die beiden so ein bisschen zusammengeführt hat, außer dass es sicherlich auch personelle Überschneidungen gab, war, dass nach dem Scheitern von den Corona-Straßenprotesten, also es gab ja große Demonstrationen in Freiburg, wie gesagt, so 6.000, 7.000 Leute, in so kleineren Städten wie Reutlingen waren das auf dem Peak fast 10.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. In Cannstatt haben sich im April und Mai haben sich teilweise 15.000 Leute getroffen. Und es gab ja noch diese Demos in Berlin, die wurden dann zwar von der Szene selber als wir waren eine Million gelabelt, es waren weniger, es waren aber trotzdem auch 40.000 Menschen auf der Straße. Aber das, was sie eigentlich wollten, weil sie sind relativ schnell, wurden sie, ich würde sagen, eine Art von rechter Systemopposition. Also sie wollten auch tatsächlich die Regierung auswechseln, teilweise auch bestrafen. Das hat nicht geklappt, also sie sind gescheitert und dann gab es so eine Suchbewegung, was können wir denn, wo können wir denn sonst hingehen, und diese Suchbewegung hat meiner Ansicht nach dann auch zu den Anastasia-Konzepten geführt. Ein Teil von der Corona-Protestszene, also der richtig harte Kern, ein Teil davon ist auch ausgewandert, interessanterweise auch nach Russland oder Ungarn. Also da gibt es sogar in Russland gibt es ein kleines Dorf von Leuten aus Deutschland, die da tatsächlich, also wo Anastasia-Leute drin wohnen. Und was auch, also was im August 2020, also auch zu Corona-Zeiten gegründet worden ist und wo da halt Leute nach den Prinzipien von Anastasia leben, im Oblast Kostroma. Und da wiederum führt aber auch wiederum eine Spur zurück nach Baden-Württemberg, weil das Impressum von dieser Auswanderungsseite, die das auch mit ein Stück weit initiiert, lautet auf eine Person aus Stuttgart. Und dann gibt es halt auch nochmal bei Wladimir Mekré selber auf der Homepage gibt's so Berichte über diese Auswanderung und die Siedlungen, die Anastasia-Siedlungen von Leuten aus Deutschland in Russland. Das Interessante ist, dass das natürlich wie alle Auswanderungsdarstellungen immer auch Erfolgsgeschichten sind. Ob das wirklich so ist, ob die da wirklich glücklich sind, in diesem abgelegenen Familienland sitzen und auch wirklich autark leben können, wage ich zu bezweifeln. Interessant ist auch der Zusammenhang mit Putin-Russland, also mit dem Putin-Regime in Russland. Mekré hat schon sehr früh Putin gelobt. Ich hatte ja auch gesagt, dass er aufgerufen hat zur Wahl von Putin. Und es gibt eine Person, die immer wieder genannt wird, auch in kritischen Berichten, nämlich Walter bzw. Jaroslav Seewald, der halt selber einmal ein Anastasia-Anhänger ist, da auch nicht eine ganz unbekannte Figur, gleichzeitig ein antisemitischer Agitator und dann halt auf Telegram sowas wie ein Putin-Fanclub betreibt. Also da gibt es offensichtlich halt auch relativ kurze Wege. Das heißt nicht, dass alle Anastasia-Anhängerinnen jetzt absolute Putin-Fans sind, aber es findet sich schon so gehäuft, dass ich sagen würde, es ist kein Zufall. Und ich bin mal drüber gestolpert. Ich habe ja aus Recherchegründen noch diverse Newsletter auch von der englischsprachigen Anastasia-Bewegung abonniert. Wenn ihr hier genau hinschaut, ich habe es nochmal rot umrandet, dann seht ihr tatsächlich da Putin abgebildet, wie er ein Reh mit Milch irgendwie füttert. Offensichtlich scheint es irgendwie eine sehr liebevolle Figur zu sein, wovon halt diese Person, die da im Gras liegt, halt träumt. Putin, der ein Reh oder irgendein Kalb oder sowas mit Milch füttert. Anastasia-Bewegung und extreme Rechte, auch das gibt es. Also wir hatten jetzt quasi die Verbindung zu Leuten, die Putin-Anhängerinnen sind. Wir hatten die Verbindung zu den Corona-Protesten. Und das Moses Mendelssohn-Zentrum sagt nochmal, Zitat, die Passagen zur Neuordnung der Gesellschaft und darin vertretenen autoritären Positionen sowie ein esoterisches und parawissenschaftliches Gedankengut bilden einen starken Anknüpfungspunkt für Personen dieser Milieus, aber auch darüber hinaus. Denn vor allem über personelle Überschneidungen ist eine Anbindung an den Rechtsextremismus zu konstatieren. Das sagen wir jetzt erstmal für Brandenburg, ich würde aber sagen, dass das für ganz Deutschland stimmt. Es gibt einfach personelle Überschneidungen zu organisierten extremen Rechten. Das hat auch was damit zu tun, dass so eine traditionell völkische Szene sich nach einer medialen Aufmerksamkeit, einer kritischen medialen Aufmerksamkeit ab 2009 zurückgezogen hat. Also da gab es zum Beispiel Berichte von Journalistinnen wie Andrea Röpke, die ich sehr schätze, die halt über die diversen völkischen Gruppen berichtet hat. Und dann hat man halt Anastasia so ein bisschen als Ausweichort verstanden. Also es gab dann halt, es gibt einfach konkrete Überschneidungen zur Ludendorfer Sekte, müsst ihr jetzt auch nicht kennen, das ist aber eine rechtsextreme völkische Sekte oder zu völkischen Gruppen wie Sturmfugge oder Freibund. Auch das wird den meisten vermutlich nicht so viel sagen. Ihr könnt aber gerne auch nochmal bei Wikipedia nachlesen, um was es sich da handelt und Überschneidungen zur Reichsbürgerbewegung. Hier hat man mal ein Beispiel zu quasi der Reichsbürgerbewegung. Sie wurde 2025, Mitte letzten Jahres verboten. Das Königreich Deutschland hört sich erstmal skurril an, aber es gibt das Königreich, also es gab eine Zeit lang, war auch vermutlich die größte Reichsbürgergruppe mit bis zu 6000 Anhängerinnen, namens Königreich Deutschland. Da gab es einen ehemaligen, einen Besitzer von einer Esoterikbuchhandlung, der sich selber zum König ernannt hat. Und wenn ihr hier schaut, wenn man früher auf der Seite geschaut hat, was haben die für ein Bildungssystem empfohlen, dann ist man tatsächlich wieder bei diesem Schettinien-Bildungskonzept, was sehr stark mit der Anastasia-Bewegung verbunden ist, rausgekommen. Ja, ich würde mal noch die weiteren Beispiele auch aus Zeitgründen überspringen. Also es gibt mehrere Beispiele auch mit Bezug zu Baden-Württemberg von Überschneidungen der extremen Rechten der Anastasia-Bewegung. Vielleicht noch mal ganz kurz die Siedlungen selber angeschaut. Es gibt drei, die in Baden-Württemberg bekannt sind. Die sind auch einfach online ausgewiesen. Deswegen würde ich sagen, kann man die auch nennen. Das eine ist ein Lebensgarten in Kandern. Da ist dann auch auffällig, dass es zum Beispiel von der Querdenkenpartei Die Basis eben eine Veranstaltung genau an diesem Ort gab. Also da hat man wieder diese Überschneidungen. Es gibt einen Hof in Bad Säckingen, der selber für sich wirbt, nahe der Schweizer Grenze, im durchaus beschaulichen, höher gelegenen Hinterland von Bad Säckingen, führe ich seit 1,5 Jahren den Reutbachhof. Gerne lade ich konsequente mRNA-Impfverweigerer ein, meinen Bauernhof zu besuchen und mich im Austausch für Kost und Logis zu unterstützen. Zitat Ende. Also das ist halt die Selbstbewerbung von diesem Hof. Und es gibt noch einen in Albruck in der Nähe von Waldshut, und der wird von einem Urs Gassmann, der auch immer wieder als Person auftaucht, geführt. Also es gibt drei Beispiele. Urs Gassmann hat zum Beispiel auch im Südschwarzwald Veranstaltungen, also Treffen von Anastasia-Fans veranstaltet. 2011 war das, 2014, Entschuldigung. Aber wie gesagt, die Szene hat sich auch sehr stark nach Kritik wieder zurückgezogen. Sonstige Strukturen würde ich jetzt auch mal eher überspringen. Ich komme mal kurz noch auf die Beispiele aus Freiburg direkt, würde ich kurz eingehen. Es gibt oder gab zumindest, also es ist auch schon wieder ein bisschen her, eine Anastasia-Initiative im Rahmen Freiburg, wo eine Verantwortliche namens Renate H. in einem Öko-Ernährungsmagazin, nämlich Rot und Korn, vielleicht kennen es auch ein paar, ich glaube es ist auch umsonst, also es liegt so aus, halt tatsächlich quasi nach Mitstreitern gesucht hat. Ansonsten gibt es noch mehrere Veranstaltungen im Raum Freiburg. Ich glaube, die wurden zum Teil auch, glaube ich, von Radio Dreieckland kritisch erwähnt. Also es gab eine in der Paracelsus Heilpraktikerschule, wo es einen Reisebericht zu zwei russischen Lanze-Siedlungen von Anastasia gab. Und es gab im Raum Freiburg immer wieder von einer internationalen Schulsport- und Kulturakademie gab es mehrfach eine Veranstaltung, also ISKA ist die Abkürzung, und das ist letztendlich Leute, das sind Leute, die dieses Schettinien-Bildungskonzept propagieren. Fazit: Die Anhängerinnen der Anastasia-Bewegung stellen eine Mischszene dar. Sie sind nicht alle der völkischen extremen Rechten zuzuordnen, aber ich würde sagen, dass es insgesamt das Anastasia-Konzept sehr rechtslastig ist, sehr anfällig und sehr reaktionär. Es ist natürlich auch ein bisschen ein Patchwork-Überzeugung. Es kann natürlich auch Leute geben, die sagen, ich nehme bloß dieses Familienlandsitz-Ding und alles andere ignoriere ich. Aber gleichzeitig ignoriert man, dass ein größerer Teil der Bewegung auch tatsächlich die anderen Bestandteile der Ideologie der Anastasia-Bewegung verinnerlicht hat. Ich glaube, dass die Hinwendung zur Anastasia-Bewegung auch ein Stück weit ein Krisenphänomen ist, ob jetzt real oder geführte Krise, aber dass Leute sich auch in der Moderne überfordert fühlen, eben wie es halt bei dieser Lebensreformbewegung einfach auch typisch ist, wozu ich die Anastasia-Bewegung zählen würde. Und es ist einfach dieser Wunsch nach Autarkie und Selbstversorgung in krisengeschüttelten Zeiten, was ja auch nicht komplett falsch ist. Also dass man halt sagt, wie auch vielleicht mit Zukunftsaussicht, man bewegt sich auf unruhigere Zeiten quasi zu und man hat das Bedürfnis da sozusagen sich gegen Krisen abzudichten, auch nochmal mit der Erfahrung von der Corona-Pandemie, wo es ja zumindest in der ersten Phase auch Versorgungsengpässe gab. Das ist jetzt der Wunsch, den kann ich gut nachvollziehen. Aber was ich so ein bisschen auch als Mensch mit einer politischen Einstellung kritisieren würde, ist die Absage an eine Gesellschaftsveränderung. Also dieses, wir retten uns, ob wir jetzt dann irgendwie als Prepper ganz viel in unserem Keller horten an Sachen oder ob man irgendwie sagt, naja, wir machen da unseren Familienlandsitz, das ist quasi eine Absage an eine Gesellschaftsveränderung und auch an Solidarität. Also weil ich rette nur mich oder meine Familie. Wenn ich halt irgendwas, also es ist kein solidarisches Preppen oder es ist kein solidarischer Familienlandsitz, der allen offen steht, sondern es ist letztendlich bloß so, ich quasi ziehe mich auf meinen Landsitz zurück und versuche dann da autark zu leben und alle anderen ist auch so ein bisschen egal. Ich würde sagen, dass von denen, was da propagiert wird, und auch das ist die Form von einer religiösen, esoterischen Bewegung angenommen hat, ist die Anastasia-Bewegung vielleicht nicht komplett der extremen Rechten einfach so zuzuordnen, aber sie ist mindestens reaktionär. Also die Frauenbilder, die Verschwörungsnarrative etc., die sich finden, vielleicht gibt es auch Leute, die so eine selektive Rezeption davon haben, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber dann, also was ist dann quasi mit allen anderen, die auch Teil der Bewegung sind? Und sie ist aber ein nur verhältnismäßig kleines Phänomen innerhalb von einer rechten Formierung, national wie international. Und das ist das, was ich so ein bisschen, weswegen ich auch am Anfang gesagt habe, naja, ich war da immer so ein bisschen, also fand es schwierig zu sagen, ich mache jetzt hier irgendwie einen Artikel für Kontext. Ich habe ihn ja dann auch geschrieben, aber ich glaube sozusagen, na, wenn man jetzt sagt, deutschlandweit hat 17 Familienlandsitze, das ist quasi nur ein kleinerer Bestandteil von so einer rechten oder extrem rechten Formierung und das ist nicht der, das sind nicht die entscheidenden Akteure. Sie sind vielleicht in bestimmten Bereichen, also in irgendwie so einem ökologischen Bereich oder Permakulturbereich, da nehmen sie schon Einfluss, aber ich würde jetzt sagen, sozusagen, wenn man es ein bisschen größer betrachtet, sind es nicht die relevantesten Akteure. Was tun? Noch in ganz kurz. Ich würde sehr, also ich halte nichts davon, nach dem Inlandsgeheimdienst zu rufen, also der Verfassungsschutz muss beobachten, einschätzen etc. Ich glaube, kritische Menschen können das selber tun, aufgrund von den Zitaten, also Originalzitaten, wie auch aufgrund der Sekundärliteratur. Und es gibt bereits, und das ist das Gute, sehr viele kritische Informationen zur Anastasia-Bewegung. Ich würde sie auch nicht zu sehr exotisieren, weil das auch immer das so ein bisschen sehr weit weg von einem selber rückt. Also guck mal, die da irgendwie draußen siedeln und so eine komische Romanreihe für bare Münze nehmen. Es ist auch nochmal interessant, wie man sich auch teilweise selber verteidigt aus der Bewegung heraus. Man selber, ich würde sagen, man tarnt sich als unpolitisch. Also man sei weder links noch rechts. Das bekommt man häufig zu hören oder zu lesen. Und manchmal gibt es eben halt auch so eine selektive Rezeption zur Kritikabwehr, dass man sagt, naja, der sagt da irgendwie auch Quatsch, aber dieses mit dem Familienlandsitzen, das muss man schon, also das ist eine gute Idee. Genau, und nach einer kritischen Aufmerksamkeit, die es einfach in den letzten Jahren glücklicherweise gab, ist zunehmend so ein konspiratives Auftreten auch festzustellen. Also es gibt seit 2004 eine kritische Auseinandersetzung, auch in Deutschland. Und es ist aber auch manchmal schwer zu kritisieren, weil man sich immer auch auf diesen Fantasy-Charakter zurückziehen kann. Ja, es ist ja bloß ein Roman. Aber es ist nicht, also es hat diesen doppelten Charakter, es ist eben halt auch eine rechtsesoterische Bewegung. Ja, und die Ideologiekritik ist immer gut, dafür bin ich immer zu haben, aber man muss auch die Bedürfnisse analysieren, die dazu führen, dass man irgendwie sagt, okay, ich lese daraus irgendwie so eine geniale Welterklärung oder so ein geniales Konzept, um halt irgendwie, zumindest für mich und meine Familie, das Leben besser zu machen. Genau, eine grundsätzliche Kritik an den Verhältnissen, der ja auch quasi ein Stück weit Mekre entstammt. Also der hat sicherlich auch diese Umwälzungsprozesse in der Sowjetunion, haben den stark geprägt. Oder jetzt auch Leute, die unzufrieden sind mit halt irgendwie Lohnarbeit etc. Die bleibt natürlich weiterhin legitim, aber sie sollte emanzipatorisch ausgerichtet sein. Das heißt, nicht irgendwie diese Vereinzelung und Individuelle oder irgendwelche Auserwählte haben die Konzepte, sondern, blöd gesagt, eine solidarische Gesellschaft, wie auch immer man dann genau das füllt. Also es ist ja jetzt auch erstmal bloß, sind ja bloß Worte. Das sollte letztendlich das Ziel sein. Ja, es gibt ganz viel Literatur. Ich kann es auch an euch weiterleiten. Und genau, es gibt sogar kleine Büchlein, zum Beispiel hier im Unras Verlag erschienen, die Anastasia-Bewegung. Hannah Fodding macht sich da auch eher so ein bisschen drüber lustig, aber ist auch eine Herangehensweise. Oder eben dieses, was ich bereits mehrfach zitiert habe, diese Studie oder Schrift von dem Moses Mendelssohn Zentrum. Und da ihr ja vermutlich auch gerne Podcasts hört, es gibt auch einen ausführlichen Podcast, der Anastasia-Kult aus der Reihe Seelenfänger, den ich auch mit viel Genuss mir angehört habe. Also vielleicht wollt ihr auch da rein. Ja, damit bin ich ans Ende gelangt.